Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, super, dass ihr auch diese Woche wieder einschaltet. Ganz kurzer Plausch zum Start. Du bist ja auch wieder im Ausland. Ich bin nach wie vor im Ausland. Ich glaube, ich bleibe auch einfach hier vielleicht. kannst du noch Deutsch, ist die Frage?
Ich krieg's noch hin. Also Gott sei Dank ist das noch nicht ganz verloren gegangen. Aber ja, wieder mal eine ganz internationale Folge. Wir beide im Moment nicht in der Heimat. Ich habe heute Morgen auch hier meine letzte Prüfungsleistung abgelegt. Also ab jetzt wirklich Urlaub, reiner Urlaub. Ich habe Bock, das noch mal ein paar Tage zu genießen. Und dann geht es aber bald wieder in den Flieger Richtung Heimat.
In den Grubenschacht zum Arbeiten, ja. Wo kein Tageslicht mehr hinfällt. Ja, lass einfach direkt starten, oder? Komm, wir gehen direkt rein hier. Ja, 23. Spieltag. Es gab vor allem ein Spiel, wo ich meinen Fokus so ein bisschen in der Vorbereitung draufgelegt habe. Und das hieß Man City gegen Chelsea. Es war eben klar, dass Man City auf dem Transfermarkt irgendwas machen muss. Und da haben sie uns auch nicht enttäuscht, ne?
Ja, es gab den Transfer-Hattrick. Ich glaube, das, was jeder mitbekommen hat, ist, Omar Mamouche ist angekommen. 75 Millionen Euro hat City an Frankfurt überwiesen nach dieser sensationellen Hinrunde. Konnte City nicht anders, als dazuzuschlagen, ist der verzögerte Alvarez-Ersatz ungefähr dieselbe Transfersumme, gerade wenn da noch Bonuszahlungen hinzukommen. Also der Nachfolger ist gefunden. Aber das war nicht alles. So ein bisschen im Schatten von diesem Transfer sind zwei junge Herren gekommen, beide für die Innenverteidigung. Vitor Reis und Kusanov kamen. 40 und 37 Millionen haben die Herren gekostet. Und was mich immer freut, so beim Transfer kommt ja ein bisschen Hype mit. Und man konnte zwei von den dreien schon in der Startelf sehen. Also gegen City wurde sowohl auf Mamouche als auch auf Kusanov gesetzt. Beide konnten wir von Anfang an bestaunen.
Ja, dass Mamouche startet, hat mich überhaupt nicht überrascht. Der Junge surft gerade einfach auf einer richtigen Erfolgswelle. Gehört zu den Spielern, die gerade in Europa mit der besten Form daherkommen wahrscheinlich. Dann auch die ganzen Emotionen, die mit dem Wechsel verbunden sind. Den musst du sofort draufstellen. Der muss direkt irgendwie diese Magie auf den Platz bringen für dich. Und deswegen für mich keine Überraschung. Kusanov, dann schon eine dicke Überraschung für mich. Ich meine, der Junge hat sehr wenig Erfahrung, natürlich was dieses Verhalten auf dem Platz in der Premier League angeht. Eine ganz andere Erfahrung. Jetzt England ist viel physischer, ist noch ganz jung, 20 Jahre erst. Dann direkt in so einem Spiel gegen Chelsea mit dieser starken, wuchtigen Chelsea-Offensive so einen jungen Innenverteidiger einfach draufzuwerfen, hat mich schon überrascht. Ist ja Usbeke, also natürlich eine wahnsinnige Seltenheit, dass so jemand aus Usbekistan in so einer absoluten Top-Liga spielt. Gilt als vergleichsweise schnell, auch gut am Ball, ein physisch starker Innenverteidiger, der definitiv ein spannender Mann ist für die Zukunft. Aber dass er jetzt direkt in der Gegenwart so wichtig wird, hätte ich erstmal noch nicht erwartet.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob er damit gerechnet hat. Also diese Anfangsphase war dann wirklich wild und leider wirklich zum Vergessen für Kusanov. Startet denkbar schlecht hier in seine Premiere. Denn nach 3 Minuten ist er es, der im Fokus steht, will den Ball zurückköpfen, relativ weit weg, zurück zu Ederson. Schätzt die Entfernung einfach völlig falsch ein, bekommt keinen Druck hinter den Kopfball. Der Rückpass ist dann zu kurz. Chelsea geht dazwischen, muss nur querlegen. Madueke hält den Fuß hin. Jackson dann mit der Vorarbeit. Und dann steht es 0:1. Und du kannst wirklich auf dieser Bühne nicht schlechter starten. Man hat es auch danach gemerkt, dass Selbstvertrauen völlig weg war. Hat wirklich eine Minute danach direkt im Zweikampf sich die gelbe Karte geholt, wo er zu spät kommt. Ich habe ein, zwei Zusammenschnitte gesehen, wo seine gesamte erste Halbzeit mit seinen Aktionen zusammengefasst wird. Und es ist wirklich hart anzugucken, weil er hier brutal viel Lehrgeld zahlt.
Ja, vor allem diese ersten Minuten, die waren wirklich extrem schwierig, die einfach anzuschauen, weil man natürlich auch mit so einem jungen Sportler mitfühlt. Du weißt, das ist gerade eine vollkommen andere Umgebung. Der hatte fast keine Vorbereitungszeit. Er kommt aus einer ganz anderen Liga. Und jetzt dann hier direkt zu uns kalte Wasser geworfen zu werden, unglaublich schwierig. Und ich glaube, alle in dem Stadion und auch vor den Fernsehern haben gesehen, was das gerade für den Jungen bedeutet. Pep wurde nachher gefragt, ob er darüber nachgedacht hat, Kusanov nach 5 Minuten direkt wieder auszuwechseln. Und dann meinte Pep nur so in seiner lässigen Art, dass er erstmal Russisch oder Usbekisch lernen muss, weil Kusanov nicht Englisch spricht. Also auch die Sprachbarriere könnte noch vielleicht zum kleinen Problem werden. Aber er hat sich trotzdem, fand ich, gefangen, noch in der Anfangsphase. Es gab dann auch direkt eine Aktion, wo er den Ball gut geblockt hat vor dem Tor und da Schlimmeres verhindert hat. Also die ersten 10 Minuten, absoluter Horror. Dann wurde es aber auch besser.
Das ist richtig. Zeigt da irgendwie auch Charakter, fängt sich. Trotzdem ist das Debüt am Ende nur 1:54. Dann kommt John Stones rein. Und alles in allem trotzdem undankbares Debüt, natürlich auch mit der Position als Innenverteidiger deutlich mehr Chancen, negativ aufzufallen, als Offensivspieler, weil eben die Fehler sofort bestraft werden, wie auch hier passiert. Und das Ganze hätte auch noch deutlich schlimmer kommen können, weil in Spielminute 10 ist Chelsea wieder durch, wieder hinter der Viererkette von City und spielt dann einfach wirklich schlecht aus. Palmer ist durch, legt quer auf Jackson, der sich aber nicht dazu entscheidet, mit links den etwas zu steilen Querpass aufs Tor zu bringen, sondern nimmt den Ball an, legt zurück auf Sancho, der schießt, geblockt. Riesenmöglichkeit, muss zu dem Zeitpunkt das 2:0 sein. Sie machen es nicht und halten City damit im Spiel, die aber ab dieser 10. Minute dann deutlich verbessert kommen. Aber 10 Minuten, das ist das neue City, da sind sie verwundbar und können 2:0 hinten liegen.
Den musst du machen, überhaupt keine Frage. War ich auch von Jackson sehr enttäuscht, weil der Ball, ich glaube, den muss er sofort reinschieben. Der ist auf dem schwächeren linken Fuß, der Winkel wird auch immer spitzer. Aber ich glaube, ich habe es mir nochmal angeschaut danach, die beste Chance auf ein Chelsea-Tor war für mich der sofortige Abschluss von Jackson, auch wenn der Winkel mit links ein bisschen schlecht wurde. Den muss er da versuchen aufs Tor zu bringen und dann ist er wahrscheinlich auch drin. Und dann dieses Abkappen nach innen nochmal zurückspielen, alles Käse. Mach ihn direkt oder lass es einfach sein. Und generell, da hat Chelsea einfach zu wenig draus gemacht. Also die hatten City wirklich am Haken, City wirklich verwundbar hier, defensiv. Du hast Nunez hinten rechts gehabt und dann noch Kusanov. Das musst du viel besser ausspielen, das musst du richtig targeten. Die musst du einfach wirklich anpeilen, die beiden. Das ist absolut eine verwundbare Schwachstelle, direkt auch in der Anfangsphase. Und da haben sie City einfach nicht bestraft.
Aber auch Chelsea hinten mit Problemen gab dann in Minute 11, also nur eine Minute nach dieser Riesenchance für Jackson, der dann eben nicht schießt, gibt es den Pfostentreffer. Foden zieht richtig gut auf, trifft dann mit einem satten Schuss nur den rechten Pfosten. Und auch danach war es immer wieder City, die sich vorne in gute Möglichkeiten bringen. Und das amüsiert mich wirklich. Man hat jetzt wieder 2 neue Innenverteidiger geholt. Auch deswegen, weil einer, den man damals aus Leipzig geholt hat, Gvardiol, als Linksverteidiger richtig gut aufspielt und vor allem vorne die Szenen hat. Also ich glaube, allein in dieser ersten Halbzeit kommt er 2-3 Mal in richtig gute Räume und Abschlusssituationen. Also er sollte später noch treffen, aber hätte hier wahrscheinlich auch in diesem Spiel 2-3 Tore machen können.
Ja, also ich finde ihn sehr gut, Gvardiol. Insgesamt muss ich sagen, war das eine sehr, sehr starke Partie wieder mal von ihm. Man muss noch ganz kurz vielleicht einmal zur Gemengelage sagen, dass Chelsea vor der Partie 2 Punkte Vorsprung hatte auf City im Kampf um die Champions League. Also dementsprechend auch ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Da geht es ganz klar um die dicken Töpfe, um die Champions League. Und das hat man irgendwie auch gemerkt. Aber wie gesagt, Chelsea lässt dann ein bisschen nach und lässt City dementsprechend wieder ins Spiel kommen. Das war, glaube ich, einfach das, was man ihnen da vorwerfen muss. Und dann ist es eben dieser Gvardiol, der nach 42 Minuten abstaubt, nachdem Nunez durchgeschickt wurde, ist dann Gvardiol eben derjenige, der richtig steht vor dem Tor, nur noch einschieben braucht zum 1:1 Unentschieden. Und dann ging es eben doch unentschieden in die Pause. Ich habe dann erwartet, dass Chelsea wieder mal sehr aggressiv aus den Katakomben rauskommt und City hier direkt unter Druck setzen will, genauso wie sie es ja auch zu Beginn des Spiels gemacht haben. Und auch das haben sie verpasst. Du hast gemerkt, auch da wäre City, fand ich, verwundbar gewesen. Aber da sind sie einfach nicht zielstrebig genug, auch nicht kaltblütig genug. Und das trennt sie dann eben für mich noch von wirklich einer guten Mannschaft, von einer richtig guten Mannschaft Chelsea. Du musst erkennen, wenn dein Gegner gerade am Boden liegt. Und da musst du wirklich deine Chance erkennen. Und da sind sie noch nicht reif genug. Da sind sie vielleicht auch noch so ein bisschen zu verhaftet an den Instruktionen des Trainers. Du musst dann auch einfach erkennen, mein Gegner ist hier gerade richtig am Schwimmen defensiv, die Bälle kommen hinten nicht so gut raus, dann gehe ich ins Vollpressing, dann mache ich da richtig Alarm und das tun sie eben nicht.
Ja, diese richtig heiße Phase von Chelsea scheint so ein bisschen vorbei zu sein. Aktuell sind sie nicht kalt genug, nicht abgezockt genug, um, wie du sagst, zum Beispiel in so einem Spiel die Schwächen des Gegners auszunutzen, da zu sein und Tore zu machen. Obwohl sie hier diesen richtig guten Start haben, ist es dann hinten raus eigentlich nur City, die auf den Sieg spielen und damit auch Erfolg haben, weil Haaland und Foden noch das 2-3:1 besorgen. Beim 2:1 von Haaland müssen wir auch über Sanchez sprechen. Da sieht der Keeper der Blues einfach nicht gut aus, trifft eine schlechte Entscheidung, will bei einem 1:1 Laufduell zwischen Haaland und dem Innenverteidiger rauskommen, macht das auch, aber halbherzig, hat kein gutes Timing, steht dann irgendwo im Halbraum und Haaland sieht das, schlägt einen Haken und chippt den Ball über den Torwart ins Netz. Kein Problem für den Norweger. Und dann steht es eben 2:1, hinten raus, muss Chelsea aufmachen, City nutzt es wieder. Haaland bindet einen anderthalb Innenverteidiger und spielt dann einen guten Steckpass auf Foden, der alleine durch ist und das 3:1 macht. Und dann ist es am Ende ein relativ souveräner City-Sieg, wenn wir die ersten 10 Minuten rausnehmen, weil danach waren sie einfach besser, als Chelsea es im Moment sein kann.
Man muss aber trotzdem mal festhalten, am Ende kostet dir als Chelsea dein Torwart Robert Sanchez ganz klar hier das Spiel. Du bist drin in der Partie, du könntest ein bisschen mehr machen, du könntest City immer unter Druck setzen, aber das ist ein ganz normaler, langer Ball eigentlich von Ederson, der da Haaland einfach mal lang sucht. Und dann kommst du da raus, bist im absoluten Niemandsland und gehst da nicht mal zurück. Es war vollkommen klar, dass jetzt Haaland nach innen kommt. Da musst du doch sofort den Rückwärtsgang einlegen, nach hinten sprinten und zumindest ein blödes Tor da sicher machen. Und was macht er? Er bleibt einfach stehen zwischen Haaland und dem Tor und überlegt erstmal so, was mache ich denn jetzt? Jetzt zurückgehen vielleicht? Und das ist einfach das, was ich nicht akzeptieren kann. Du hast als Chelsea hunderte Millionen ausgegeben und dein hinterer Diamant quasi, also dieses Dreieck, ist da jetzt immer noch Robert Sanchez, Cowell und Chalobah. Das ist nicht gut genug. Also dann vor allem ein Sanchez, der kostet dir einfach viel zu häufig die Punkte, die Tore und das geht nicht. Du brauchst auf jeden Fall einen sehr guten Torwart. Das Kleingeld scheinen sie anscheinend zu haben. Das darf nicht sein. Was ich auch noch sagen will, die Tore von City eigentlich sehr einfach. Das war jetzt hier beim 2:1 ein langer Ball von Ederson, beim 3:1 hier auch, den dann De Bruyne auf Haaland verlängert, der legt ab. Irgendwie so ein richtiges 90er oder 80er Tor. Ne, du schlägst einen langen Ball, verlängert, der Stürmer, der große Stürmer legt ab auf den kleinen Wendigen und der geht durch. Das ist ja eigentlich so ein Tor von vor 30 Jahren. Aber hier machen sie das eben auch sehr gut. Viel zu einfach. Ich muss sagen, Marmoush hat mir sehr gut gefallen. Starkes Debüt, Kuzanov durchwachsen, aber dann auch besser. Und ich glaube, insgesamt für City ein sehr runder Tag. Und die Frage ist, ist das City 3.0?
Könnte sein. Also du sagst es, dieses einfache Spiel, man möchte hier nicht mehr Tiki-Taka durch die Mitte mit 58 Pässen, sondern ist auch okay damit. Langer Ball auf Haaland, der setzt sich durch, spielt intelligente Bälle, legt ab auf Leute wie De Bruyne, Marmoush, je nachdem, wer dann eben spielt, die nachschieben, Steckpässe spielen. Das erfindet das Rad nicht neu, aber ist im Moment effektiv. Und ja, gerade wenn man da eine schwächelnde Innenverteidigung hat, wie du es sagst, diese langen Bälle auf Haaland, wenn der im Tempo ist, die als Innenverteidiger immer wieder mit der Schulter einen mitgeben kann, seinen Körper reinwirft, dann ist das auch einfach sehr schwer zu verteidigen. Und genau diesen Ablauf gab es immer wieder. Lange Bälle, Colwell sah da wirklich wiederholt nicht gut aus. Mhm. Und warum nicht? Warum dann nicht dieses verhältnismäßig einfache Spiel? Ich möchte es nicht ganz darauf reduzieren, weil ja zum Beispiel der erste Treffer auch ein anderes Schema hatte, wo beide Außenverteidiger, also Nunes und Guardiol, dann im gegnerischen 16er auftauchen. Das Ganze hatte schon Tiefe und Varianz drin, aber am Ende fallen die Tore zu leicht und ja, Innenverteidiger und Torwart bei Chelsea müssen wir leider mit reinnehmen.
Und so ist City jetzt wieder vor Chelsea. Ein Punkt. Und das ist irgendwie schon bizarr, ne? Weil im Spiel selber, als Chelsea geführt hat, waren die auf einmal 5 Punkte weg. Und die beenden das Spiel ein Punkt hinten dran. Und City, wer sagt's denn, auf einmal wieder auf Platz 4. Das heißt Champions League. Und das ist schon echt Wahnsinn. Also wenn du überlegst, wo die herkommen, welche unfassbare Negativ- und Pleitenserie die hatten, dass die überhaupt wieder die Möglichkeit haben, so schnell wieder auf dem Champions-League-Rang zu stehen, das sagt erstmal was aus, dass sie sich dann doch wieder gut und schnell gefangen haben. Das sagt aber auch was über die Liga aus. Weil das darfst du einfach als Konkurrent nicht zulassen, dass du innerhalb von 2, 3 Spieltagen deine Pole-Position auf so ein schwächelndes City aus der Hand gibst.
War ein 6-Punkte-Spiel. Also wurde vielleicht vorher gar nicht so groß gemacht, weil man gerade City im Moment negativ im Kopf hat. Aber sie sind eben noch in diesen Tabellenregionen, auch wenn die Tendenz so lange ins Negative gezeigt hat. Jetzt holen sie Punkte und dass sie Vierter sind und damit 3 Punkte hinter dem hochgefeierten Nottingham sind, das ist schon bemerkenswert. Und aktuell spricht viel für sie, weil eben die anderen sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Über ein direktes Duell werden wir noch reden. Dann kommst du eben schnell nach oben und wenn du in der Lage bist, 40, 37, 75 Millionen im Winter für neue Spieler auszugeben, ja, da müssen wir nicht lange drum rumreden. Das hat auch einen Impact, das wird verändern. Sie sind im Kader jetzt breiter aufgestellt. Wenn die Verletzungen zurückkommen, ist das ein Team, Überraschung, was man auf dem Zettel haben muss und was auch in diesen Champions-League-Plätzen bleiben kann und eventuell wird.
Und sie schmeißen mal eben 150 Millionen gegen die Probleme einfach. Das können sicherlich auch nicht viele Mannschaften. Da brauchst du auch einfach die Revenues, um das mit dem Financial Fair Play und dem PSA wieder auszugleichen. Aber die haben nun mal einfach jetzt diese großen Revenues sich über die letzten Jahre verdient. Auf der ganzen Welt durch Merchandise, durch Trikotverkäufe, durch Touren, durch Fernsehdeals, durch Werbepartnerschaften, aber auch durch Zuschauer natürlich. Und deswegen können sie das, aber das ist halt auch immer wieder so eine kleine Frage, ne? Wie fair ist es am Ende, wenn die Mannschaften, die halt die größten Revenues haben, dementsprechend viel mehr Geld auf dem Transfermarkt einfach gegen die Probleme schmeißen können?
Ja, fair ist es nicht. Ist, glaube ich, ganz offensichtlich, dass da eine riesen Schere aufgeht, sowohl innerhalb der Premier League als auch zu anderen Ligen. Haben wir schon zu gegebener Stelle ausführlicher thematisiert, das nur hier zur Einordnung. Dass der Gegner von City dann in dem Spiel Chelsea heißt, macht es vielleicht ein bisschen leichter, da drüber hinwegzuschauen, weil ja, die machen es auch nicht viel anders. Aber lass uns vielleicht mal das Geld beiseite schieben und ein bisschen was für die tun, die das richtig ankotzt und auf die Mannschaften schauen, die im Moment richtig gute Arbeit machen, ohne das große Geld, weil da gab es ein richtig spannendes Duell zwischen Bournemouth und Nottingham, zwei der Surprise-Teams, die ganz klar überperformen, wenn wir das am Marktwert, an den Erwartungen messen und die hier aufeinandertreffen. Und das ist auch eine Partie, da habe ich mich richtig drauf gefreut.
Ich auch. Und wer hätte das geglaubt vor dieser Saison, dass wir uns auf Bournemouth gegen Nottingham freuen. Aber zwei absolute High-Performer, die tollen, phasenweise sogar mal berauschenden Fußball spielen. Und ja, Nottingham hat auch ein bisschen was mal in die Hand genommen. Marinakis, der Owner, ist ja auch ein sehr fleißiger Besitzer, der auch gerne mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Aber natürlich keine Spieler an diesem Mamouche-Regal von 80 Millionen verpflichtet. Bournemouth macht es halt nochmal eine Liga kleiner. Die suchen wirklich sich die Talente und entwickeln die dann. Und das machen die wirklich par excellence. Und dass dieses Spiel hier heute auch auf der zweiten Position zu finden ist, das sagt auch mittlerweile einiges aus über vor allem die erstgenannte Mannschaft Bournemouth. Wir haben die ja schon letzte Folge, glaube ich, ein bisschen ausführlicher mal besprochen gehabt. Und hier und heute kamst du an denen nicht mehr vorbei.
Ja, absolut. Nicht ohne Grund stehen die beiden jetzt doch regelmäßiger auch bei uns im Fokus. Wir haben darüber gesprochen, als Nottingham gegen Liverpool das 1-1 spielt, als Bournemouth diesen herausragenden Sieg gegen Newcastle holt. Und jetzt die beiden gegeneinander zu sehen, die einfach Pound für Pound so gute Arbeit machen. Da gab es jetzt auch letztens eine Statistik, die ausgerechnet wurde, Cost per Point, also wie viel geben die Clubs aus im Verhältnis zu dem, wie viele Punkte sie holen. Ganz unten Teams zu finden wie United, Chelsea, Tottenham und City, also das, um ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Und auf Platz 1 steht eben Nottingham, die, man darf es nicht vergessen, herausragend spielen, auch wenn es in diesem Spiel jetzt konkret ein bisschen anders aussah. Sie sind mit Abstand auf Platz 1. Bournemouth haben wir hier auf Platz 4, dazwischen noch Fulham und Ipswich. Also, wenn wir sehen, dass Ipswich keine gute Saison spielt, trotzdem weit oben auftaucht, müssen wir über diese Schere in der Liga nicht mehr viel sagen. Aber, long story short, beide mit exzellenter Arbeit setzen ihr Geld sehr, sehr clever ein. Und bisher Nottingham mehr im Fokus gewesen, zweiter, dritter Platzierung, die unausweichlich dazu führen, dass wir über sie reden. aber Bournemouth jetzt eben in den letzten Wochen wirklich stark und auch in diesem Spiel einfach cooler, gehen ziemlich früh in Führung mit Kluivert, der wieder mal eine Schusstechnik raushaut. Das ist schon absurd, wie gut er den Ball trifft, wie wenig Rotation der dann hat und besorgt in Spielminute 9 den sehenswerten Führungstreffer. Und es ist Saisontreffer 12, nachdem er zuletzt schon mit dem Hattrick aufgefallen ist.
Ja, nach seinem Hattrick gegen Newcastle in der Woche davor war das hier keine Überraschung. Aber was mich dann doch überrascht hat, war, wie luftig Nottingham da diesen Raum verteidigt. Also Kluivert hat den Ball gefühlt 3 Jahre am Fuß und läuft und läuft und läuft. Und irgendwann musst du dann auch mal draufgehen. Und du weißt nach letzter Woche spätestens, wie gut dieser Mann von außerhalb des 16ers schießen kann. Und das zeigt er uns halt nochmal hier. Ich habe es nicht mehr gebraucht, damit ich es weiß, aber Nottingham anscheinend schon. Das kennt man von ihnen überhaupt nicht. Kam mir hier an, Nottingham, mit einer Defensive, die bislang nur 22 Mal kassiert hat. Und hier sollten dann noch für sie leider einige Tore nachfolgen, weil Nottingham hier echt defensiv so ein bisschen all over the place war. Lücken, wie wir sie gar nicht kannten von ihnen. Die Abstände zwischen den Reihen viel zu groß. Du kamst gefühlt immer über außen durch. Du hast viel zu viele Durchbrüche in den Strafraum gehabt. Gefährliche Abschlusssituationen. Und Bournemouth, die können halt gerade irgendwie alle schießen. Die treffen alles.
Ja, weil neben Kluivert gab es da noch einen anderen, der insbesondere in Halbzeit 2 wirklich Nottingham keine Chance gelassen hat, weil sie eiskalt waren. Und die Rede ist vom Stürmer, der aufgrund der vielen, vielen Verletzungssorgen jetzt hier auch mehr in den Fokus gerät. Rede ist von Ouattara, der 3-mal trifft, ein lupenreiner Hattrick, 55., 61. und 87. Minute. Klassische Bournemouth-Tore dabei gewesen, gerade das 3:0. Hoher Ballgewinn, schnörkellos nach vorne gespielt, cleverer Abschluss. Der dritte Treffer ist dann nur ein Abstauber, aber du hast schon auch in diesen 3 Toren gesehen, wie viel Selbstvertrauen die Jungs haben und wie gut die harmonieren.
Und nach wie vor auch mit 8 Verletzten am Start, die Mannschaft von Iraola. Nottingham nur mit 2, aber das sind auch durchaus einflussreiche Verletzungen. Zum Beispiel Hudson-Odoi, fehlt Forrest und auch Sangaré im Mittelfeld. Und du hast es gesagt, Ouattara hier mit 3 Toren, da ist es irgendwie mittlerweile egal, wer da die Hattricks schießt. Die können die, glaube ich, alle schießen. Jemand, der vielleicht im nächsten Spiel dann dran ist, ist Semenyo, der hier dann auch nochmal in der Nachspielzeit zum 5:0 trifft und man glaubt es kaum. Am Ende fertigt Bournemouth Nottingham wirklich mit 5:0 ab und die Defensive, die vor dem Spiel noch bei 22 Gegentoren stand, fängt sich in einem Spiel alleine 5 Gegentore. Also definitiv out of character für Nottingham, für Bournemouth überhaupt nicht, weil die surfen gerade einfach auf ihrer eigenen Erfolgswelle. Und ich fand es spannend, weil so, ich weiß noch, vor so 4-5 Wochen, da gab es so einen Knäuel im oberen Mittelfeld, die alle ungefähr punktgleich waren. Das waren damals Villa, Brighton, Fulham, Bournemouth, dahinter auch noch so ein bisschen Brentford. Und ich war gespannt zu sehen, wer sich daraus schält. Also welche Mannschaft kommt aus diesem Sumpf irgendwie raus und erhebt wirklich Ansprüche auf Europa? Und das scheint für mich gerade eigentlich nur ernsthaft Bournemouth zu sein. Wenn wir jetzt sehen, dass Chelsea ein bisschen abfällt da oben, ich denke Bournemouth auch mit ihrer aktuellen Form, die wollen da oben nochmal richtig angreifen und die liegen jetzt auch nach wie vor nur einen Punkt hinter City auf Rang 4. Für die ist wirklich noch alles möglich und in der aktuellen Form würdest du ja auch nicht gegen sie setzen.
12 Spiele sind sie jetzt ungeschlagen. Ich glaube, das spricht für sich selbst und zeigt dann, warum sie sich aus diesem Knäuel, aus diesem Mittelfeldknäuel lösen konnten und aktuell wie eine Mannschaft aussehen, wo du wirklich gar keine Lust hast, gegen dich zu spielen, weil sie top eingestellt sind. Und das sehen wir hier auch gegen Nottingham, auch wenn sie jetzt den Gegner nicht an die Wand spielen. Also Nottingham am Ende mit 18 Abschlüssen, Bournemouth nur mit 16. Trotzdem gewinnen sie das Spiel 5-0, weil sie es clever spielen, weil sie qualitativ hohe Chancen haben, hochwertige Chancen durch die hohen Ballgewinne. Und dann sind sie einfach eiskalt. Wenn jeder dritte Schuss von dir sitzt, dann machst du da nicht viel. Und die zu verteidigen über ein ganzes Spiel ist schwierig, bringen viel, viel Tempo mit. Also was Kluivert im Moment spielt, ist sensationell. Auch die Vorlage beim 2:0. Du siehst ihm einfach an, wie viel Selbstvertrauen da drin steckt. Schlägt einen cleveren Haken, guckt nur einmal hoch und spielt dann die Flanke perfekt auf den Kopf. Und dann klingelt es eben wieder und aktuell läuft da alles zusammen. Und ich kann nur sagen, Chapeau, weil mit diesen Verletzten und diesem Team das so zu machen, Woche für Woche, jetzt über 12 Spiele durchzuhalten, das ist vieles, aber kein Glück.
Nochmal zurück, du hast gerade von den Schussstatistiken gesprochen. Ja, sie haben hier am Ende weniger Schüsse als Nottingham, es sind nämlich 2 weniger. Aber Bournemouth, die machen halt aus 16 Schüssen 10 Torschüsse und davon 5 Tore. Nottingham macht aus 18 Schüssen nur 4 Torschüsse und kein Tor. Das heißt, du hast ja einfach wirklich ein riesiges Gap in der Qualität deiner letzten Offensivaktion. Und da sehe ich sie auch wirklich gerade in der Liga, vielleicht sogar an der Spitze. Die haben eine unfassbar hohe Qualität in ihren letzten Aktionen. Ich habe es mir angeschaut, die Spieler, die treffen alle die richtige Entscheidung. Ob die noch den letzten Ball irgendwie rausspielen, ob die den ablegen, ob die sich den von außerhalb des 16ers selber nehmen, den Abschluss. Die treffen immer die richtige Entscheidung. Und das musst du auch erstmal auf ein hohes Verständnis der Spieler zurückführen, aber auch auf ein brillantes Coaching und auch speziell auf ein Offensivcoaching.
Iraola bekommt da im Moment wirklich all das Lob zurecht, hat einen riesen Anteil an der Performance. Wir müssen aber, finde ich, in dem Kontext dann auch über Nottingham sprechen, die eben bekannt sind aus den letzten Wochen für ihre exzellente Defense. Die Innenverteidiger Milenkovic und Murillo werden fast in jedes Team of the Season bisher reingewählt, werden über den Klee gelobt und, wie ich finde, auch zurecht. Hier in dem Spiel sind sie aber eben nicht auf der Höhe. Diese Zwischenräume, was sie sonst so gut macht, dieses Zusammenspiel Innenverteidiger Sechser, wo sie mit Anderson und Yates ja auch richtig gute Leute haben, die viele Zweikämpfe gewinnen, funktioniert hier eben gar nicht. Und sich dann 5 Dinger einchecken zu lassen, ist ungewöhnlich und eventuell eine Tendenz, Fragezeichen, vielleicht auch an dich rübergeworfen. Du hast sie noch vor nicht allzu langer Zeit auf Platz 2 getippt Richtung Saisonende. Lässt dich das Spiel ein bisschen zweifeln? Du hast es ja auch gesehen.
Ja, also bis vor dem Spieltag hätte mich da echt wenig von abgebracht. Ich habe leichte Schwächen schon überraschenderweise bei ihnen letztens gesehen. Das haben wir nicht besprochen gehabt, letzte Folge. Da haben sie ein Heimspiel gehabt zu Hause gegen Southampton und haben 3-0 geführt. Und dann ist mit ihnen irgendwas passiert, weil dann haben sie ab der 60. überhaupt nicht mehr gut gespielt und haben noch 2 Tore von Southampton kassiert. Das ist schon mal schlecht, wer Southampton diese Saison gesehen hat. Aber ne, das darf ja nicht passieren zu Hause, das Ding dann nochmal spannend zu machen. Und diese Entwicklung, die hast du jetzt hier auch gesehen. Also defensiv nicht mehr das, was sie eigentlich die ganze Saison waren. Jetzt darf man aber auch nicht zu hart sein. Ne? Am Ende ist es immer noch eine überragende Saison und die müssen auch nicht Zweiter werden. Ne? Aber wäre halt schon schade, wenn die da oben nochmal rausfallen sollten. Ich glaube, sie schaffen das. Ich bin ehrlich, ich glaube, sie schaffen das. Ich glaube, Nuno, der weiß einfach, welche Schrauben du hinten drehen musst. Der ist ein exzellenter Defensivcoach. Der kann Mannschaften super einstellen. Die haben keinen europäischen Wettbewerb wie andere Konkurrenten gerade da oben, die jetzt wieder Champions League spielen müssen diese Woche. Deswegen, ich glaube, mit der richtigen Zeit auf dem Trainingsplatz und dem richtigen Coaching von Nuno sollte das wieder klappen. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall die nächsten Spiele erstmal über eine sichere, über eine stabilere Defensive kommen. Nächste Woche geht's gegen Brighton. Und nochmal ganz kurz zum Vergleich. Bournemouth spielt nächste Woche gegen Liverpool. Und das zu Hause. Ich denke mal, für die Reds ein denkbar ungünstiger Auswärtstrip.
Ich kann mir nicht viel vorstellen, was schlimmer wäre zum jetzigen Zeitpunkt gegen Iraola als Team, was angewiesen ist, diese Punkte zu holen, weil, auch das können wir vorweggreifen, Arsenal diesen Spieltag gewonnen hat. Du musst das Spiel eigentlich gewinnen, aber dann gegen diesen Gegner mit der Form, mit dem Selbstverständnis. Ich bin super gespannt und freue mich drauf und würde nochmal einwerfen, dass ich glaube, wenn wir jetzt in der Zeit springen könnten und wir gehen so 5, 6 Jahre in die Zukunft und gucken dann mal auf das Spielerprofil von Huijsen und Zabani, die Innenverteidiger von Bournemouth, dann spielen die ganz, ganz, ganz oben. Also was die hier zeigen, beide Anfang 20, Huijsen sogar noch 19, Zabani 22, das ist unfassbar. Also die spielen, als wären die beide Mitte 30 und hätten 1000 Champions-League-Spiele gemacht, treffen super Entscheidungen, super modern, super abgezockt. Und das zu sehen, gerade im Verhältnis zu Murillo und Milenkovic, die vielleicht ein bisschen mehr im Fokus standen bisher und jetzt hier schwächeln, ist schon beeindruckend und ich freue mich aufs nächste Spiel, aber auch einfach auf die nächsten Jahre und die Entwicklung von diesen Jungs zu sehen.
Ja, aber alle vier Innenverteidiger sind ja auf jeden Fall irgendwie im Rampenlicht. Also das sind alles vier Jungs, die kannten vor der Saison nicht allzu viele. Und Huijsen, für mich ein Megatransfer. Kam ja für ungefähr 15 Millionen von Juventus. Und ich glaube, da beißen sich gerade Vereine in ganz Europa regelrecht die Hacken ab. Also Huijsen, den hätte wirklich jeder verpflichten können. Also diese 15 Millionen, die schlägst du halt. Klar ist Bournemouth ein guter Ausbildungsverein, aber wenn du da ernst gemacht hättest als, sag ich mal, größerer Verein, hättest du Huijsen wahrscheinlich bekommen und der ist jetzt schon mindestens das Dreifache wert, ne? Also was ein Transfer.
Ja, nur Glückwünsche an der Stelle. Top-Scouting, Top-Transfer und ein gutes Auge bewiesen. An der Stelle ganz kurzes Entschuldigung an euch alle. Ich glaube, man hört hier ab und zu mal ein paar Nebengeräusche. Liegt daran, dass in der Bude, wo ich gerade untergebracht bin, also ich hatte schon Papier in der Hand, was dicker und widerstandsfähiger ist als die Wände hier. Das Ganze ist ziemlich hellhörig. Deswegen, falls man mal was hört, Entschuldigung, kann ich aktuell nichts machen. Das ist auch die einzige Folge aus diesem. Ja, man kann sich's, glaube ich, vorstellen, wie es hier aussieht. Alles nur für diese Woche, improvisationsweise. Nächste Woche wieder altes Setup. Aber das wollen wir nicht zu lange zum Thema machen. Nach diesem Nerd-Überraschungsspiel Bournemouth gegen Nottingham gehen wir jetzt einen weiter zum Krisenclub der Wochen. Und nein, alle United-Fans, ihr seid nicht gemeint, sondern es geht um Tottenham. Es geht um Tottenham, die ein Heimspiel hatten gegen den Aufsteiger, gegen das Team von Van Nistelrooy, die zuletzt auch wirklich Probleme hatten, Punkte zu holen.
Ja.
Lange sieglos gewesen und die beiden treffen jetzt aufeinander. Das hat schon viel versprochen und auch in der Dramatik einiges gehalten.
Tottenham, was macht ihr denn? Das gibt's doch nicht. Sie kommen jetzt aus einem ganz guten Spiel in Hoffenheim. Da haben sie ja noch mit 3-2 gewonnen. Heung-min Son hat da doppelt getroffen, noch in der Euroleague. Und dann hast du das Heimspiel wieder in der Premier League und du denkst jetzt wieder darauf aufbauen. Ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber das war es einfach nicht. Und ich will jetzt auch nicht Leicester zu nahe treten hier. Aber wenn ich Tottenham-Fan wäre, dann könntest du dir eigentlich kein besseres Aufbauspiel vorstellen, als Leicester zu Hause zu spielen. Ne? Eine Mannschaft, die vielleicht über ein, zwei Stärken verfügt, aber insgesamt, würde ich mal sagen, eher am unteren Ende der Premier League Clubs rangiert, was Qualität angeht. Und die musst du dann zumindest mal überzeugt bespielen. Und das tun sie hier über die ganze Strecke eigentlich nicht. Sie starten gut rein, mit Richarlison, der startet im Sturmzentrum, der auch das Tor macht nach 33 Minuten. Und du hast ja eigentlich auch eine deutlich bessere Elf. Also vor allem guck dir mal die offensive Dreierreihe an hier von Spurs. Kulusevski, Richarlison und Heung-min Son. Vor ein, zwei Jahren hätte jeder gesagt, das ist eine Dreierreihe, die eigentlich mindestens europäisch spielen muss, wenn nicht sogar Richtung Champions League. Und mittlerweile sind die aber auch alle irgendwie nicht mehr gut drauf. Kulusevski da noch irgendwie am ehesten zu nennen, der eine gute Saison spielt. Und dann hast du eben diese Führung nach der 33. und bringst sie dann aber wirklich mal so überhaupt nicht ins Trockene. Schlimmer noch, ich habe mir dann diese zweite Halbzeit auch angesehen und ich konnte meinen Augen nicht trauen, weil wie kommt Tottenham bitte aus der Kabine? Was haben die da gemacht? Was hat der Trainer ihnen gesagt? Was haben die Spieler sich selber gesagt? Das gibt es nicht. Du spielst gegen den absoluten Abstiegskandidaten Leicester und du hast ja auch irgendwie die Gefahr, dass sich jetzt die Lücke immer weiter verringert, wirklich zu den Abstiegsplätzen als Tottenham. Und dann war die erstmal 46., die dir direkt mal die ganz kalte Dusche gibt und danach natürlich auch noch sehr genussvoll jubelt und nochmal die Spurs-Fans richtig provoziert mit seinem Meistertitel, den er ja schon gewonnen hat mit Leicester. Und danach noch El Canous, 50., der das Spiel komplett dreht und du fragst dich, 5 Minuten nach der 1-0-Führung, was machen wir hier?
Das ist dann eben nicht nur Taktik und Einstellungssache, sondern völlig fehlendes Verständnis für die Situation, in der du dich befindest. Du spielst eine erste Halbzeit, die völlig in Ordnung ist, kommst zum Treffer. Eigentlich muss es zu dem Zeitpunkt schon 2-3-0 stehen. Son hatte noch richtig gute Abschlusssituationen, war auch einmal Aluminiumpech dabei. Und dann gehst du eben in diese zweite Halbzeit rein und lässt dir völlig den Schneid abkaufen. Also auch, ja. Dann steht es 1-1, dein gegnerischer Stürmer zeigt beim Torjubel auf das Premier League-Logo, provoziert dich, dein Verein, alles, wofür du stehst. Und das führt nicht dazu, dass du an die Wand hochgehst, dass du eklig bist, dass du dazwischen trittst, dass du eine Reaktion zeigst, sondern im Gegenteil, die fallen so in sich zusammen. Völlig ohne Gegenwehr, ohne Körpersprache, kriegen kurz danach das 1-2 zu Hause, was dann den Trainer dazu veranlasst, 9 Minuten nach Wiederanpfiff doppelt zu wechseln. Und als sie aus der Halbzeit kommen, führen sie noch, zu dem Zeitpunkt liegen sie dann hinten. Also wirklich eine Phase, eine Halbzeit von Tottenham, die ganz, ganz schwer ist zu rechtfertigen.
Und danach wird es auch nicht besser. Also sie drücken irgendwie und belagern Leicesters Strafraum. Aber ich habe noch nie so eine ungefährliche Belagerung in meinen mittlerweile dann doch einigen Jahren meines Fußballschauens gesehen. Also wirklich die spielende Handball, ohne einmal zu werfen gefühlt. Ne? Also was die da machen, ich weiß es nicht. Da kommt Flanke nach Flanke rein. Aber dann wird noch Richarlison ausgewechselt. Die Fans haben die Auswechslung auch ausgebuht. Also weil ich glaube, Richarlison wäre halt dann auch derjenige gewesen, den du mit so einer Flanke dann mal suchen und finden kannst. Der wird dann ausgewechselt gegen Moore. Dann kommt noch Reguilón für Saar. Saar, der war eh angeschlagen und der hätte eigentlich gar nicht spielen können, aber er wollte wohl, so wie ich es jetzt gehört habe. Und nochmal, ne, am Ende das Ding hier, das packen sie nicht mehr. Sie rennen an, aber sind gänzlich ungefährlich und schaffen hier kein Tor mehr. Leicester gewinnt das Spiel. Die Verletzungen sind natürlich ein Grund. Wenn dir da ein Brandon Johnson fehlt, Van de Ven, Vicario, Solanke, das sind alles Stützen. Aber trotzdem, so eine zweite Halbzeit, vor allem halt so eine erste, so erste 10 Minuten nach dem Seitenwechsel, die dürfen dir nicht passieren. Und du hast nach wie vor genügend Spieler, die besser sind als die von Leicester. Und ich glaube, die Reaktion der Fans, die war nachher schon sehr eindeutig. Da wurde wirklich mächtig gebuht gegen fast alles. Vor allem aber auch am meisten gegen Daniel Levy, den Besitzer, der ja auch auf der Tribüne saß. Und ich habe auch wirklich Videos gesehen, wie Daniel Levy von tausenden Spurs-Fans, es müssen echt so viele gewesen sein, wie er verhöhnt wurde und wie gerufen wurde, Levy, verlasse unseren Club, sofort weg mit dir, weil da kocht gerade einfach die Wut über.
Ich kann es nachvollziehen, weil am Ende ist dieses Spiel ein ziemlich guter Spiegel dieser Saison. Man ist hier schlecht, gerade in der zweiten Halbzeit, hat aber eigentlich die Chancen, hier mindestens trotzdem den Punkt mitzunehmen. Sie treffen zweimal Aluminium und wenn andere Teams mal so Aussätze haben, dann nehmen die trotzdem so Punkte mit, wenn das Spiel so läuft. Sie nicht, sie verlieren das eben, werden provoziert. Der Trainer trifft dann eben Entscheidungen, wie die Einwechslung von Moore. Der Mann ist 17, 2007er Jahrgang. Der kommt rein, relativ früh für Richarlison. Das sind einfach kontroverse Entscheidungen und werden hier nicht belohnt. Man kann das wieder loben und sagen, es ist mutig und zeigt Charakter, ihm hier die Chance zu geben. Aber am Ende funktioniert es nicht und sie kriegen die Punkte nicht. Und das Ganze ja, hat eigentlich ein Ablaufdatum. Und ich glaube, wir sind dem sehr nahe, vielleicht auch schon einiges drüber. Wir sprechen schon seit einigen Wochen über die Personalie Postecoglou. Daniel Levy, ja, müssen wir auch mit reinnehmen. Aber am Ende geht es jetzt Richtung Abstieg und du verlierst dann mit Leicester gegen Teams, die ungefähr in derselben Region stehen. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel.
Ja, also ich glaube, da haben wir ein bisschen andere Meinungen. Für mich musst du mittlerweile das größere Rad drehen. Du kannst nicht immer nur den Trainer für alles verantwortlich machen. Du hast jetzt Weltklasse-Trainer gehabt, wie Mourinho, wie Antonio Conte. Du hast dann aber auch jemanden gehabt wie Nuno Espirito Santo, der jetzt gerade die Premier League aufmischt. Ich glaube, damals wurde Conte entlassen, als er Vierter war in der Premier League. Mourinho wurde eine Woche vor einem Cup-Finale rausgeworfen, damit er bloß nichts mehr gewinnt. Und alles eben unter diesem Besitzer Daniel Levy, der natürlich sich das beste Stadion vielleicht der Welt dahin gebaut hat und der auch deswegen vielleicht ein bisschen an seinem Stuhl gerade klebt, weil er hat natürlich auch immer viel Geld da jetzt noch reingepumpt. Er hat Transfers ermöglicht, hat das Stadion dahingestellt. Und wenn du jetzt gerade irgendwie Spurs verkaufen wolltest, dann sind die natürlich viel weniger wert als noch vor 3, 4, 5 Jahren, weil es einfach sportlich nach unten geht. Und Deswegen ist es irgendwie klar, dass er jetzt auf einen besseren Zeitpunkt wartet, falls er wirklich raus will aus dem Club, um ihn zu verkaufen. Aber die Fans wissen das halt auch. Und die Fans wissen, der ist jetzt ungefähr 20 Jahre da. Ich glaube, die haben eine mickrige Trophäe gewonnen. Mit die besten Trainer der Welt haben sie alle verschlissen. Am Ende waren immer die Trainer schuld. Und seit Jahren geht es immer nur noch bergab. Und das kann es nicht mehr sein. Ainge ist ein kluger Mann, der definitiv auch einiges besser machen muss. Vor allem auch in der Kommunikation. Da hat er sich einfach auch Patzer geleistet. Aber du kannst nicht immer nur alles auf den Trainer abwälzen. Deswegen würde ich sagen, jetzt gerade muss das größere Rad drehen und eher wirklich nach ganz oben schauen.
Bin ich bei dir. Also die Aktie Tottenham hat gelitten und da im größeren Rahmen an Umstrukturierung zu denken, ist, denke ich, richtig. Fakt ist aber auch, weshalb ich dann doch zum jetzigen Zeitpunkt auf den Trainer gehen würde. Du bist jetzt 15. Du hast 24 Punkte aus 23 Spielen. Das ist ein Punkteschnitt von ganz, ganz knapp über 1 pro Spiel. Das sind
die letzten
Werte.
7 Spiele, ein Punkt.
Da wirst du auch bei Abstiegskandidaten gefeuert. Also es ist katastrophal und du bist jetzt 7 Punkte vor Leicester, einem Team, gegen das du jetzt gespielt hast und verloren hast, zu Hause. Also du kannst ja nicht mehr Alarmglocken schrillen lassen. Mehr geht nicht. Und aktuell stehen sie vor einem ganz, ganz schwierigen Restprogramm. Sie müssen irgendwie diesen Turnaround schaffen und deswegen sehe ich auch kurzfristig einfach hier ein Problem. Und bin gespannt, ob sie es lösen, ob es diese Riesenumstrukturierung wird, ob man jetzt an Postecoglou festhält, damit Levi vielleicht auch noch länger seinen Trainer hat. Alles, alles schwierig und ich bin super gespannt, welche Entscheidungen da ja, auf oberster Ebene getroffen werden.
Ja, ich muss sagen, ich habe auch fast auf diesen Tweet gewartet. Irgendwie Tottenham Hotspur can confirm that, bla bla bla, kennen wir alle, dass halt Ainge dran glauben musste. Bis jetzt haben wir ihn noch nicht bekommen. Das kann noch passieren die nächsten Tage, weil ja, einfach ein Spiel aus, ein Punkt aus 7 Premier League-Spielen jetzt zuletzt, das geht nicht, das ist wirklich abstiegswürdig. Trotzdem sind sie auch noch in allen Wettbewerben drin, sie sind noch in beiden Cups drin, haben gegen Liverpool eine gute Ausgangslage, sind noch europäisch vertreten. Nur in der Liga läuft es halt wirklich nicht und da verstehe ich dann, wie gesagt, auch Ainge nicht. Der muss sich da auf jeden Fall auch Kritik gefallen lassen. Du darfst dann hier nicht sowas machen. Du musst dann zum Beispiel mit Richarlison, auch wenn er irgendwas haben sollte, wenn er angeschlagen ist, da muss der Junge halt mal durchbeißen. Ne? Und das ist dann auch ein gewisser Realismus, den Ainge einfach uns verheimlicht. Ne? Und dann auch irgendwie so Aussagen von wegen, dass ihn Standards nicht interessieren, immer auf jede Frage zunehmend genervt reagieren. Jetzt wurde er auch gefragt, ob er noch glaubt, dass er überhaupt noch Trainer ist, wenn seine ganzen Spieler mal wieder fit werden. Dann meinte er auch, ja, pff, keine Ahnung, Mate, also müssen wir mal schauen. Das sind halt auch alles irgendwie Aussagen, ne? Weiß ich nicht.
Ja, am Ende bleibt Jamie Vardy 1, Tottenham 0, was Premier League-Sieger angeht. Ich glaube, ein anderes Fazit kriegen wir nicht hin. Bei Tottenham brennt es lichterloh. Und damit schließen wir hier unsere ausführliche Besprechung der drei Spiele, haben aber noch einige Themen, weil doch noch mehr passiert ist. Wir wollten trotzdem hier die Schwerpunkte setzen. Ein Spiel, wo ich gerne noch kurz deine Einschätzung zu hätte, ist neben dem Auftaktspiel Bournemouth Nottingham 5:0, was wir besprochen haben, das nächste Spiel zwischen Everton und Brighton, wo Everton wieder mal gewinnen konnte. Also seit Trainerumstellung, seit David Moyes da ist, läuft's.
Ja, sehr cool. Also Everton muss für mich in der Premier League bleiben. Und David Moyes, ich bin ein riesiger Fan, dass er jetzt wieder zurückgekommen ist nach Everton. Und hier ist es am Ende ein Jai, der das Tor macht per Elfmeter. Hat dann auch, genau wie Jamie Vardy, einen sehr provokativen Jubel gemacht. Ich glaube, der kommt sogar vielleicht von Vardy. Ich glaube, der hat den auch mal gemacht gegen Brighton. Ja. Hat dann also die Möwe, die Flügel geschwungen quasi. Finde ich super. Sah super aus.
Ja, der Seagull-Jubel wird nicht alt. Wurde mal hier wieder auferlebt lassen. Nächstes Spiel war dann Liverpool, die keine Probleme haben. Zu Hause gegen den Aufsteiger Ipswich gewinnen mit 4:1. Cody Gakpo mit 2 Toren, der überragende Mann. Dann gab es einen ebenfalls souveränen Auswärtssieg, wieder gegen einen Aufsteiger. Diesmal ist es Newcastle, die Southampton mit 3:1 besiegen. Dann springen wir weiter zu einem vielleicht Meisterschaftskandidaten, Arsenal, die gegen die Wolves spielen und hier einen wirklich absurden Spielverlauf hinlegen. Am Ende sind es 2 rote Karten, 1 Treffer und ein erkämpfter Auswärtssieg für die Gunners.
Ganz dreckiger Sieg. Da musst du einfach irgendwie diese 3 Punkte holen. Das tun sie hier. Es gab eine sehr kontroverse Aktion. Louis Skelly, der nach 43 Minuten hier bei Arsenal die rote Karte sieht und das, glaube ich, 20 Meter vor dem gegnerischen Tor, stellt er seinem Gegenspieler, der gerade natürlich im Höchsttempo war, das Beinchen. War es vielleicht das Verhindern einer großen Torchance, aber so weit von dem eigenen Tor weg und dann mit so vielen Spielern auch um dich herum, das ist mir dann doch übel aufgestoßen. Das war nie im Leben eine glattrote Karte. Das ist für mich die Definition eines taktischen Foulspiels. Arsenal-Fans haben ja eben ein großes Problem mit Michael Oliver, dem Schiedsrichter hier. Und das kann ich auf jeden Fall jetzt nach diesem Spiel sehr gut verstehen. Er hat auf der anderen Seite nachher nochmal auch den roten Karton gezeigt. Joao Gomez hat er auch mit Gelb-Rot runtergeschickt. Aber diese Verwarnung hier gegen Luis Scully mit Rot, das war überzogen und auf jeden Fall irgendwie sehr kontrovers.
Gerade wenn man das zweite Foul von Joao Gomez neben das von Luis Scully hält, ist das einfach eine Entscheidung, die nicht vertretbar ist. Völlig drüber gewesen, nimmt hier großen Einfluss auf den Spielverlauf. Diese rote Karte noch in der ersten Halbzeit hat natürlich alles auf den Kopf gestellt. Wenn wir über Taktik und Co. reden, vorher ein ganz anderes Auftreten von Arsenal. Danach geht es halt um diesen Sieg, den dann irgendwie über die Linie zu bringen. Auch in Unterzahl und dann später in Gleichzahl. Ihnen gelingt es, Calafiori, der goldene Mann, nachdem Kai Havertz nach wiederholt guten Flanken immer wieder an Rossissat gescheitert ist. Sonstige Ergebnisse. City, Chelsea haben wir hier besprochen für euch. City gewinnt mit 3:1 beim Mamouche-Debüt. Brentford schlägt Crystal Palace mit 2:1, wonach ein sehr frustrierter Glasner vor die Kameras und Mikrofone getreten ist, aber das nur am Rande. Wir haben den Aufsteigersieg von Leicester gegen Tottenham, haben wir besprochen. Dann gab es ein Unentschieden bei deinen Villains, die nur 1:1 spielen gegen West Ham, was ja jetzt unter Graham Potter auch so ein bisschen im Umbruch steht. Zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten, oder?
Ja, sehr fahrig. Ich habe es leider gesehen und die erste Halbzeit echt gut von Villa. Gehen da früh in Führung durch Ramsey, tolles Tor, haben danach auch die Chance auf das 2:0. Und dann passiert leider was sehr, sehr Unglückliches, und zwar Tyrone Mings, Villas Innenverteidiger, hat einen Zusammenprall mit Kudus. Und Mings kommt ja aus einer wahnsinnig langen Knieverletzung und ist gerade wieder so ein bisschen in Fahrt gekommen und hat dann hier wieder sich am Knie verletzt, musste leider raus, hat dann auch, glaube ich, sehr stark geweint, als er in den Tunnel gegangen ist. Und ich muss sagen, mein Mitleid mit diesen Jungs hält sich meistens irgendwie in Grenzen. Wir alle kennen die Gründe dafür. Aber dann so ein Spieler wie Tyrone Mings, der wirklich auch privat ein sehr cooler Typ ist, das weiß ich. Ich habe schon mich länger mit dem Mann beschäftigt. Ist wirklich ein sehr, sehr cooler Typ. Kann ich auch mal nachschauen, was der noch abseits des Platzes auch macht. Ist ein sehr schlauer Mensch, sehr reflektiert, der wirklich auch den Fußball einfach liebt und weitermachen will. Auch trotz seiner schweren Knieverletzung. Da musste der hier wieder runter. Und das war auch einfach ein Bruch in Villas Spiel. Weil ich glaube, die ganze Mannschaft war danach auch wieder ein bisschen verunsichert. Und dann fehlte auch eben dieser große, kommandierende Innenverteidiger und Abwehrchef. Und dann halt eine andere zweite Hälfte mit West Ham, die am Drücker war. Waren und am Ende auch das Ding hier gewinnen könnten eigentlich. Emerson macht noch den Ausgleich. Und am Ende dann eben dieses 1:1. Villa aber noch ganz spannend auf dem Transfermarkt unterwegs. Und zwar kam gerade die Neuigkeit, dass Emiliano Buendia wohl nach Bayer Leverkusen ausgeliehen wird bis zum Ende der Saison mit einer Kaufoption. War ja auch länger verletzt, hat unter der Woche ein ganz starkes Champions-League-Spiel abgeliefert. Hier kam er jetzt nur per Einwechslung drauf, aber kommt auf jeden Fall gerade wieder in Form. Und Axel Disasi, der soll wohl von Chelsea nach Villa ausgeliehen werden, ebenfalls bis zum Ende der Saison.
Eine Personalie, die auch ein bisschen hochkocht in den Transfergerüchten, ist John Duran. Wie siehst du das? Wir haben so noch gar nicht richtig drüber gesprochen. Aktuell unter Emery eigentlich immer nur eine Nummer 9. Und das Problem ist, Villa hat 2 auf Top-Niveau. John Duran, ihr habt es alle mitbekommen, hatte unfassbar starke Wochen. Was der für einen Toreschnitt auf 90 Minuten hat, ist absurd durch seine vielen Joker-Tore. Aber du hast eben auch Watkins, der diese Fabelsaison letzte Spielzeit gespielt hat. Wie geht's da weiter? Glaubst du, sie trennen sich von einem von beiden? Oder was ist da so der Fahrplan?
Ja, schön, dass du es sagst. Also ich bin gestern auf Twitter viral gegangen, kann man so sagen. Und zwar habe ich eine sehr unter Villa-Fans unbeliebte Meinung mal ausgesprochen, habe sie geteilt. Und zwar, dass ich zustimmen würde, dass John Duran Aston Villa verlassen sollte. weil es zunehmend die Gerüchte gibt, dass Vereine aus ganz Europa, aber auch aus Saudi-Arabien wohl sehr an ihm interessiert sind und das auch zu einem Preis von ungefähr 65 bis 70 Millionen Euro, Pfund, egal. Und ich glaube einfach, wenn du diese beiden Stürmer hast und sie können nicht zusammen spielen, das haben mittlerweile alle Villa-Fans zu sehen bekommen, dann musst du eigentlich auf kurz oder lang einen abgeben, weil halt beide diesen Stammplatzanspruch haben. Ich glaube, Watkins ist so jemand, der muss der Main Man sein. Du musst einfach dieses ganze Vertrauen in Watkins legen, damit der wirklich aufblüht. Haben wir letzte Saison gesehen. Und Duran ist für mich zwar ein spannender, junger Spieler mit viel Potenzial, toller linker Fuß, aber hat, glaube ich, auch einen sehr schwierigen Berater, der ihm da häufig reinfunkt, der ihm auch mal Flausen in den Kopf setzt. Und alles in allem, wenn dir, glaube ich, jemand heutzutage dieses Geld gibt für, keine Ahnung, 70 Millionen mit PSA, mit den ganzen Regulierungen und du musst auch deinen eigenen Kader weiter verbessern, dann musst du es für mich annehmen. Und das ist dann auf Twitter rumgegangen und habe da nicht nur einen Zuspruch bekommen, wurde da auch natürlich, wie es eben so ist, heutzutage hart angegangen.
Am Ende ist es das 1:1 und mal gucken, ob wir dann John Duran bald vielleicht in Saudi-Arabien sehen. Könnte Sturmpartner von Cristiano Ronaldo werden. Also sehr abgefahrene Gerüchte sind da im Umlauf. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden und wollen hier abschließend zu diesem 23. Spieltag der Premier League noch über Fulham gegen United sprechen. Erstmal da alles Gute an Amorim. Der Mann hat Geburtstag, ist 40 Jahre alt geworden und hat auf der PK gesagt, nach 2 Jahren United, 2 Jahren wäre schön, nach 2 Monaten, wird sich's anfühlen, als würde er 50 werden. Also hat mit Humor geantwortet, hat darüber hinaus noch einen rausgehauen und hat Rashford ja wiedermals nicht berücksichtigt für den Kader. Und angesprochen auf diese Entscheidungen, meinte er dann ja, also bevor er jemanden, der nicht 100% gibt, mit auf die Bank nimmt, wird er da doch eher den Torwarttrainer hinstellen und hat damit natürlich für einige Lacher gesorgt. Abgefahrener Typ, nach 2 Monaten ist er jetzt aufgetaut und ja, sagt, wie es fühlt, auch wenn das ziemlich direkt und negativ in diesem Kontext ist. Aber hier hatte er Grund zum Jubel, weil es am Ende einen 1:0 Auswärtserfolg gibt.
Ich habe mich gefragt, wie ich diese Spitzenkommentare von Amorim gegen United selbst sehe. Er hat ja letztens gesagt, dass das jetzt wahrscheinlich jetzt gerade die schlechteste Mannschaft in der Geschichte des Vereins ist. Und jetzt dann noch sowas hier, dass sich diese 2 Monate anfühlen, irgendwie keine Ahnung wie, für wie lange. Das kann man mal einsetzen, aber du musst es dosiert einsetzen, finde ich. Du kannst jetzt nicht dieses Image dir geben, dass du jetzt der bist, der gegen den eigenen Verein schießt. Das ist damals Conte bei Tottenham auch nicht gut bekommen. Deswegen, ich würde es wirklich jetzt sehr dosiert nur noch einsetzen. Und natürlich der Kommentar zu Rashford, irgendwie legendär. Der Goalkeeping-Coach Vital, ich weiß ja nicht, wie gut er ist, aber ja, vielleicht eine Option für den Flügel.
Ja, aktuell ist Rashford noch Spieler von United. Ich bin gespannt, ob sich dann die Umgangsart etwas ändert, falls jetzt im Winter nichts passiert und quasi der Transfermarkt wieder schließt. Aktuell kann man es natürlich noch mit Pokereien und ein bisschen Druck auf den Spieler verbinden. Aber sollte diese Frist ablaufen, könnte ich es ehrlich gesagt weniger verstehen, weil du einfach Unruhe reinbringst. Und aktuell kann noch was geändert werden an der Situation, bald vielleicht nicht mehr. Also ich erwarte schon, dass dann in der Kommunikation eine gewisse Änderung reinkommt. Aber das soll es gewesen sein. Damit haben wir auch unsere United-Updates mit drin, die hier nach einer richtig guten Anfangsphase von Fulham mit 3-4 Halbchancen am Ende der glückliche Gewinner sind, weil noch spät auf der Linie geklärt wird. Die 3 Punkte nehmen sie aber sehr gerne mit. Und in diesem Zuge zum Abschluss, wie immer, hast du einen Spieler des Spieltags?
Ich würde gerne 2 nennen, wenn ich das dürfte, mit deiner Gnade. Umar Marmoush, muss ich sagen, hat ein überragendes Debüt gegeben, hat, glaube ich, gezeigt, wie das neue City mit ihm aussehen könnte. Aber Ollie Watkins, muss ich ganz kurz auch mal hier mit einstreuen, hat kein Tor gemacht, aber eins aufgelegt und ist damit der Spieler, der die 100 Torbeteiligungen am schnellsten erreicht hat in der Premier League seit Kevin De Bruyne 2020. Watkins hat für die 100 Torbeteiligungen 169 Spiele gebraucht, De Bruyne damals 155. Also Watkins der Erste, der das so früh macht seit Kevin De Bruyne. Eine beachtliche Zahl, finde ich.
Absolut. Mein Spieler des Spieltags ist ein wenig älter und ist jetzt 38 Jahre alt. Aber ich muss es einfach machen. Ich nehme einfach aus Opportunismus Jamie Vardy. Bei dem 2:1-Sieg ist er der Torschütze mit seinem Jubel. Schreibt er wieder mal weiter Premier League-Geschichte auf seine Weise, auf seine sehr sehr einzigartige Weise. Und ich wollte ihn einfach nochmal hervorheben. Spielt eine gute Saison, sammelt seine Scorer, auch wenn er natürlich nicht mehr der Spieler ist, der er mal war. Aber hat gesagt, Leicester hat mir das Vertrauen gegeben, als es kein anderer getan hat. Also halte ich die Treue und ist der, der überbleibt aus dieser legendären Leicester-Mannschaft und weiter trifft. Wir haben aber ja auch noch jetzt eine neue Kategorie drin, und zwar so den Trainer-Move, den Taktikkniff des Spieltags. Hast du irgendwas konkret im Kopf, irgendwas, was du nennen möchtest?
Ja, und zwar habe ich den Tweak von Pep im Kopf, wieder länger zu gehen. Einfach dieses Spiel Ederson mit dem Abschlag auf Haaland, der guckt, dass irgendwas kleben bleibt, und dann rennen De Bruyne, Marmoush und Foden einfach hinterher. Sehr einfach, aber hat hier wie ein Wunder funktioniert. Hast du irgendwas?
Man kann natürlich noch die allgemeine Leistung von Iraola nennen. Nottingham so zu schlagen, ist keinem anderen Team gelungen diese Saison. Das ist das Defensivbollwerk. Und hier 5 Tore zu machen, spricht auch dafür, dass sie genau richtig eingesetzt haben, die Zwischenräume gut erkannt haben. Und das vielleicht als Gesamttrainerleistung hier noch hervorzuheben, aber Pep mit seinen langen Bällen definitiv auch ein Shout wert. Und ich höre, im Treppenhaus ist richtig Randale, draußen wird gehupt. Ich glaube, Party. Es wird Zeit, hier langsam den Haken hinterzumachen.
Robin, die Party geht los. Wir verabschieden uns von dir und wünschen dir gleich viel Spaß. Ganz kurz noch, wir haben eine Zuschrift bekommen von Jorin, und der wünscht sich nämlich ein Trikot-Ranking. Das machen wir dann nächste Woche. Dafür haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, aber wir haben das natürlich ganz klar auf dem Schirm. Ansonsten supportet uns genauso wie Jorin auch bei PayPal finanziell. Folgt uns bei Instagram, bei X. Lasst uns, wo ihr uns auch hört, eine gute Bewertung da und ein Abo. Und wir hören uns, wenn uns nichts mehr trennt, nächste Woche gleiche Welle, gleiche Stelle.
Bis dann. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.